Um anzuknüpfen, Hausaufgaben. Es gibt ja, also im biblischen Unterricht haben wir so eine Dauerhausaufgabe. Da geht es um die Reihenfolge der biblischen Bücher. Ich habe nur gedacht, wenn das heute so aufgenommen worden ist, ich würde mir das wünschen, wenn wir in jeder Gebetszeit so eine Freiheit haben. Das ist ja kein Druck. Nicht, ihr müsst beten. Aber diese Freiheit, unsere Angst zu überwinden und zu sagen, so ein Satz, das kriege ich hin. Es ist einfach nur vielleicht ein frommer, ich glaube aber nicht mal ein pastörlicher Wunsch. Es ist einfach toll, wenn man so miteinander unterwegs sein kann. Ja, Frage, willst du wachsen? Bei so einem Thema liegt die Frage ja auf der Hand. Aber stellt euch vor, ich frage Kinder, willst du wachsen? Oder ein Kind? Antwort? Aber hallo, als Kind, ich wollte immer länger werden als mein Vater. Ich bin froh, dass ich es nicht geworden bin. Das reicht so schon. An so einigen Körperstellen, da hat er nämlich Probleme, so mit Schuhgröße 52 ist das schon ganz lustig. Nicht immer. Aber dann, ein Erwachsenen, wenn ich euch frage, wollt ihr wachsen? Ja, normal, ja, das war jetzt eine fromme Antwort. Es gibt aber auch normale Antworten, die sagen, nee, ich will nicht wachsen, weil das geht dann meistens in die oder in die Richtung, dass ich sage, nee, also, ne, ist nicht unbedingt das Ding. Und dann wäre so die dritte Frage eben halt so als Christ sagen, will ich eigentlich noch wachsen? Ehrlich, will ich das? Wachstum bedeutet ja verändert werden. Und das ist immer so die Frage, bleib ich lieber bei dem, was ich, ne, was ich schon habe? Also, was sind wir bereit für Wachstum zu tun? Oder, ich muss auch sagen, zu lassen. Gehört ja beides mit dazu. Und es ist schon etwas her, da habe ich euch so versucht, auf diese Spur schon einmal zu bringen mit dem Thema Wachstum. Wie steht das um deine ganz persönliche Beziehung zu Gott oder zu Jesus? Was war dein letzter Wachstumsschritt? Das letzte Ding, wo du sagst, ja, da habe ich etwas gelernt und nicht nur für den Moment, sondern das ist geblieben. Und wie sieht das aus? Hast du noch Sehnsucht nach geistlichem Wachstum? Ist da noch Sehnsucht da? Zu sagen, ja, da geht noch was, da möchte ich noch mehr. Und dann habe ich euch eine Formel vorgestellt. Wachstum ist gleich B mal M mal GÜ. Geistliches Wachstum, Bibel mal Mentoring mal geistliche Übungen. Ich weiß, Formeln, da hat es mal jemand, also ich habe es mit dem Augenzwinkern gelesen. Und doch, wenn ich mir die einzelnen Faktoren hier angucke, sage ich, so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Vielleicht nicht mathematisch zu sagen, so das funktioniert immer. Aber ich brauche die Bibel als geistliche Nahrung. Also ohne Bibel geht es nicht, funktioniert nicht. Oder Mentoring jetzt im Sinne von geistlicher Begleitung, Alleinglauben, funktioniert auch nicht. Ich brauche Begleitung, ich brauche andere, Unterstützung, Ergänzung, Hilfe, Korrektur. Ich habe es bewusst mal weit gefasst. Oder Training, geistliche Übungen, Dinge, die mich ein Stück voranbringen. Und da möchte ich anknüpfen. Bei diesen Dingen, weil das ist ja erstmal nur allgemein gewesen. Wachstum ist kein Zufall, davon bin ich überzeugt. Das passiert nicht wie im Garten von alleine, wo alles grünt und sprießt. Wir haben gesagt, beim Rüberfahren, das ist deutlich grüner geworden als vor einer Woche. Aber es grünt und sprießt auch das Unkraut und andere Dinge, die vielleicht gar nicht so gern gesehen werden. Also all das ist damit drin. Und es beginnt für mich, wenn ich von dieser Formel herkomme, sozusagen damit, was ist die Bibel eigentlich für mich? Was ist die Bibel für dich? Ist das so etwas wie ein Pausensnack? Montags, was war das, 10:30 oder 10:30, dann gibt es so einen Pausensnack, der beworben wird. Ist es das? Oder ist die Bibel für mich Fast Food? Ich gucke mal eben in die Losung rein und sage, ach ja, da steht ja was, das habe ich jetzt gelesen. Zwei Verse, okay, vielleicht noch das da unten drunter, der Liedtext. Oder ist es für mich Schwarzbrot? Nein, noch mehr, Gottes Wort. Das heißt, Gott redet zu mir. Passiert das? Ist das wirklich so? Ich habe euch ein paar Bibel, ich werde die jetzt nicht auslegen und trotzdem sind sie für mich grundlegend. Aus Psalm 119 ab Vers 89 bis 105. Dein Wort, Herr, bleibt für alle Zeit bestehen. Bei dir im Himmel ist sein fester Platz. Auch deine Treue bleibt für alle Zukunft. Du hast die Erde dauerhaft gegründet. Dein Wille hält bis heute alles dauerhaft, alles aufrecht und alle Dinge stehen dir zu Diensten. Wenn dein Gesetz nicht meine Freude wäre, dann wäre ich vor Elend umgekommen. Ich werde deine Regeln nie vergessen. Ich weiß, durch sie erhältst du mich am Leben. Herr, ich gehöre dir. Komm mir zu Hilfe. Ich frage jederzeit nach deinen Regeln. Verbrecher warten darauf, mich zu vernichten. Ich aber will deine Weisung achten. Ich sah auch, die Vollkommenheit hat Grenzen, doch dein Gebot hat unbegrenzte Geltung. Ich habe dein Gesetz unendlich lieb. Den ganzen Tag beschäftigt es mein Denken. Herr, dein Gebot wird immer bei mir sein. Es macht mich wissender als meine Feinde. Ich habe mehr gelernt als meine Lehrer. Oh, Volker. Ha? Ist okay? Okay. Denn all mein Forschen fragt nach deiner Weisung. Ich habe mehr Erkenntnis als die Alten, weil ich mich stets nach deinen Regeln richte. Ich halte mich von jedem Unrecht fern, um das zu tun, was du befohlen hast. Ich weiche nicht von deiner Weisung ab. Du selber warst mein Lehrer, niemand anders. Welch eine Köstlichkeit sind deine Worte. Sie sind noch süßer als der beste Honig. Durch deine Regeln bringst du mich zur Einsicht. Deshalb sind krumme Wege mir verhasst. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Der Leuchtturm. Oder, das war ja dein Thema, Andreas. Mein Schatz. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen großen Schatz findet oder eine große Beute macht. Und es gibt auch sozusagen eine Kehrseite. In Hebräer 4, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, das hoffen wir doch. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbarer. Was brauchen wir für eine gesunde geistliche Nahrung? Was können wir für unser geistliches Wachstum selber tun? Aktiv tun. Und wie wird das konkret bei allem, was wir theoretisch schon kennen, theoretisch schon wissen? Also, ich möchte mit euch wachsen, das nicht dem Zufall überlassen, sondern wirklich starten. Und Wachstum, es ist eine Frage unserer Sehnsucht. Aber die Grundfrage ist nicht die, soll ich das jetzt tun? Oder müsste ich das vielleicht mehr tun, also mehr in der Bibel lesen? Das wäre so der Moment, wo ich meinen erhobenen Zeigefinger recken könnte und sagen würde, Leute, lest mehr Bibel, betet mehr. Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist eine ganz andere. Willst du mehr Zeit mit Gott verbringen? Das ist die entscheidende Frage. Willst du das? Da geht's mit los. Man fragt Leute, wenn jemand sich das Rauchen abgewöhnen will, da kann man ganz tolle Sachen, aber wenn die Person es nicht will, wird das nichts. Wenn jemand abnehmen will, sagt aber, dieses Stück Torte, das esse ich noch und ab morgen. Und morgen sagt er übermorgen, willst du das wirklich? Es kostet dich etwas, mit anderen Worten. Also, das ist größer zu denken. Das ist mehr als pflichtgemäß zu sagen, ich schlage mal eben die Losung auf oder ich lese mal meinen Vers und dann habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Als ob Gott ein Häkchen macht oder sagt, ja, hat er gemacht, toll, hat sie gemacht, heute auch wieder und morgen und ja toll, die ganze Woche über einen Vers gelesen. Wir werden noch sehen, Pustekuchen, wird nichts. Wenn wir das auf die Beziehung in der Familie übertragen oder auch mit anderen, muss ich mir Zeit mit meiner Frau, mit meinem Ehemann, mit meinen Kindern nehmen? Rede ich mit den Leuten? Rede ich mit meiner Familie? Mache ich mir dann auch ein Häkchen? Habe ich heute gemacht. Ich habe heute mit meiner Frau geredet. Haben wir schon, ja? Brauchst du heute, ne? Kommt nichts mehr. Das war's denn. Machen wir nicht mehr. Läuft nicht. Es ist selbstverständlich. Das machen wir automatisch. Und das, wenn es in Ordnung ist, ja. Wenn man nicht mehr miteinander redet, dann merken wir, wir haben ein Problem. Das ist ein ernstzunehmendes Problem, wo Schweigen einkehrt. Also, um Beziehung zu pflegen, brauchen wir Zeit. Binsenweisheit. Und doch, Beziehungen kosten uns Zeit. Untereinander, also in der horizontalen, aber in der vertikalen auch. Beziehung zu Gott. Und ich frage nicht nach Selbstverständlichkeiten, ich frage nach deiner Sehnsucht. Ist da wirklich Sehnsucht da? Gibt es überhaupt noch diese Sehnsucht danach bei uns? Ich möchte Zeit, in Klammern, ich möchte mehr Zeit mit Gott verbringen. Zeit mit dem, der mich vor allem anderen gewollt hat. Zeit mit dem, der mich liebt, und zwar brutto, mit all dem, was ich selber nicht liebe. All dem, was kein Mensch kennt. Zeit mit dem zu verbringen, der seinen Sohn für mich gesandt hat auf diese Welt, damit ich Leben habe. Zeit mit dem, der die ganze Ewigkeit mit mir verbringen will. Wollen wir das erst in der Ewigkeit machen? Zu sagen, ja, jetzt ist Zeit. Vorher hast du wenig Platz, aber jetzt habe ich nur noch Zeit für dich. Wäre irgendwie merkwürdig. Also ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, weil das ist ein Thema für mich. Und sozusagen stülpe ich euch jetzt vielleicht mein Thema über. Das hat es mit mir gemacht in der Vorbereitung. Da passiert eben halt etwas. Man kann nicht gefahrlos eine Predigt vorbereiten und sagen, ich erzähle euch was. Es ist eben nicht vom Pferd, sondern es passiert etwas. Und das ist das Spannende. Also, wie soll das Ganze funktionieren mit Wachstum, wenn ich keine Zeit habe für den, der die Impulse gibt, der seinen Geist gibt? Also, wie sieht's aus? Haben wir noch Sehnsucht nach Begegnung mit Gott? Und dann ist nämlich die Frage auch, wo passiert das denn? Sehnsucht, Jesus besser kennenzulernen. Dann braucht es eine Entscheidung. Dann braucht es konkrete Schritte. Wie machen wir das denn, wenn wir jemanden besser kennenlernen wollen? Wir gehen ihm aus dem Weg. Wir rufen ihn nicht an. Wir würdigen keines Blickes. Funktioniert alles nicht. Also, all das, wir brauchen Zeit. Und das kann man auch im Miteinander der Gemeinde prima probieren. Nach dem Gottesdienst, wenn das Amen je gelaufen ist, vielleicht mal jemanden neu kennenzulernen. Zu sagen, hey, das Gesicht kenne ich, den Namen vielleicht noch nicht und ich möchte mir, erzähl mir deine Geschichte. Genau das macht Gott mit uns. Uns seine Geschichte zu erzählen. Aber es gibt jetzt hier keinen Schnellkurs, wie machen wir das jetzt alle? 5 Punkte und dann läuft das alles. Oder zu sagen, wie kannst du schnell und effektiv Zeit mit Gott verbringen? Wie kannst du nebenbei mit Gott reden? Funktioniert auch, Stoßgebete, ja klar, aber ich meine mehr. Wie kommst du mit minimalem Aufwand ja, in Gottes Wort rein? All das will ich nicht tun. Sondern ich möchte dich nur bitten, prüf du, ob du noch Sehnsucht danach hast, nach Zeit mit Gott. Da setzt es an, Sehnsucht. Mir ist es wirklich selbst sehr, sehr deutlich geworden. Und die wichtigste Sache für jeden Tag ist nicht mein Terminkalender, wo irgendwelche Sachen drinstehen. Oder meine To-Dos. Bei mir läuft das nicht ohne. Ich schreibe mir da rein, an was ich zu denken habe, damit ich es nicht vergesse. Völlig klar. Aber die wichtigste Sache am Tag ist meine Zeit für Gott, mit Gott. Aber sie kommt, interessanterweise, meistens zu kurz. Und damit meine ich jetzt nicht die Dauer zu sagen, also das Endergebnis ist heute nicht, wer weniger als 60 Minuten mit Gott unterwegs ist, das funktioniert nicht. Das kann individuell ganz unterschiedlich sein, das meine ich nicht, sondern diese Zeit dir bewusst zu nehmen. Weil ich kenne dieses Kuriosum, Dinge, die mir wichtig sind, die mir am Herzen liegen, die bringe ich in meinem Tagesablauf unter, komischerweise. An manchen Stellen sage ich, dafür habe ich keine Zeit. Aber die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, das läuft trotz allem, die mir auf dem Herzen liegen. Wie wichtig ist die Zeit mit meinem Schöpfer, mit meinem Retter, mit dem ich die Ewigkeit verbringen werde? Es hat einen Ausleger, der hat es, finde ich, sehr prägnant auf den Punkt gebracht. Torrey: Wir sind zu beschäftigt, um zu beten, und deshalb sind wir zu beschäftigt, um Kraft zu haben. Wir haben viel Aktivität, aber wir erreichen wenig. Viele Gottesdienste, aber wenig Bekehrung. Viel Maschinerie, aber wenig Ergebnisse. Das war jetzt auf das Thema Gebet. Also nicht Aktivismus, mehr aktiv sein, das ist nicht das Ding. Und dann höre ich die Stimme Gottes, der sich darüber freut, wenn ich ihn mit in mein Leben hineinnehme. Und ich höre gleichzeitig auch das andere. Du, ich bin doch jederzeit für dich da. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Aber du hast so wenig Zeit für mich. Und wenn, dann hörst du mir oft nicht mal richtig zu. Wo komme ich zu Wort? Gott wünscht sich exklusiv Zeit. Qualitätszeit. Das ist das, fragt man meine Frau, die sich auch immer wieder Qualitätszeit wünscht. Moment, hier irgendwo, das liegt nicht an der Technik, das überträgt hier gut. Exklusivzeit, Qualitätszeit. Sei nicht abgelenkt, nicht mal eben, sondern etwas Besonderes. Und ich habe einen Satz gelesen, der hat mich auch betroffen gemacht. Es ist mir egal, ob du die Heilige Schrift rezitieren kannst. Es ist mir egal, ob du der größte Theologe aller Zeiten bist. Wenn du nicht mit Gott allein bist, bist du tot. Ui, das saß aber, also zumindest bei mir, zu sagen, ja, nicht die Bibelverse machen das, nicht das Wissen, sondern wenn du nicht mit Gott allein bist, nicht Zeit hast. Und noch jemand möchte ich, auch wenn das kein Christ ist, aber der hat mir was ins Stammbuch geschrieben. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Es gibt dieses Zitat auch in anderer Abwandlung, aber es ist schon krass, oder? So eine Äußerung, zu sagen, wir haben etwas, Gottes Wort. Wow. So, eine Frage der Regelmäßigkeit. Bei Nahrung ist es uns ja selbstverständlich, wenn ich sage, ich esse jetzt nur einmal in der Woche am Montag und das muss für die Woche reichen, könnte das schwierig werden. Also entweder wegen der Menge, weil das zu viel ist, weil ich ja auf Vorrat essen soll, oder eben halt zu sagen, so gegen Ende der Woche merkt man, also die Produktivität oder so etwas, das lässt immer weiter nach. Aber wie sieht das aus mit unserer geistlichen Nahrung? Wenn das jetzt, ich übertrage das mal, stellt euch das vor, nur am Sonntag und dann ist Pustekuchen. So wie das Amen läuft, wir stürzen raus, was interessiert mich der Rest, und es spielt keine Rolle mehr. Und so wie Volker gesagt hat, nicht immer bleibt etwas haften und nicht immer ist das automatisch für jeden etwas. Oder ein anderes banales Beispiel: Wenn jemand sportlich fit sein will, dann reicht das eben halt auch nicht aus, zu sagen, ich habe heute Sport gemacht, in einem Monat wieder. Oder ich gehe nur einmal ins Fitnessstudio und dann muss das reichen. Ich weiß, wie es drin aussieht, ich kenne die Gerätschaften, ich habe das alles einmal ausprobiert, wunderbar. Nein, Ausdauer gewinnen wir nur durch Regelmäßigkeit. So banal das klingt, aber genau das dürfen wir auch übertragen. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen wollen, ich sage das nochmal, wollen, es ist keine Hausaufgabe, nun mach das mal. Das funktioniert nicht, das weiß ich. Sondern es braucht Disziplin und es braucht eine gute Regelmäßigkeit. Und die sieht auch für jeden von uns auch noch wieder anders aus. Ich habe da früher mit gekämpft, als wenn es hieß, Mensch, du musst morgens deine stille Zeit machen, du musst früher aufstehen. Und mein Onkel, auch Christ, Bauer oder Landwirt, sagen wir, Vornehmer, ja, wann hätte der denn aufstehen sollen? Der braucht gar nicht ins Bett zu gehen, wenn er das noch vorne vorab machen soll. Also nicht für jeden ist es da, aber zu sagen, wo denn, an welcher Stelle passt es bei dir? Und das ist halt das Ding. Ich bin überzeugt, dass wir damit mit einer Regelmäßigkeit auch unsere physische Gesundheit fördern. Dass es etwas mit uns macht, weil wir unweigerlich auch ein Stück entschleunigen, zur Ruhe kommen, Lasten abbauen, so ein Stück Seelenhygiene gerade zu haben. Und genau, dein Rhythmus und auch deine Elemente. Also das heißt, für den einen kann das sein, so wie Volker es auch gesagt hat, ich gehe in der Natur spazieren und ich bin im Gespräch zum Beispiel mit Gott. Ganz toll. Ein anderer sagt, ich brauche den Lobpreis. Das macht etwas mit mir. Der dritte sagt, ich brauche die absolute Ruhe, Stille. Und vielleicht höre ich nur Instrumentalmusik und das macht etwas mit mir. Das ist dein Rhythmus und das sind deine Elemente. Der Nächste nimmt wirklich Gottes Wort und liest kapitelweise einfach die und lässt es auf sich wirken. Und der andere, der meditiert nur einen einzigen Vers und sagt, den kau ich geradezu durch. Im guten Sinne. Und kann man mit Schwarzbrot auch ausprobieren. Wenn man eine Scheibe Schwarzbrot wirklich mal eine ganze Zeit dann kaut, die schmeckt anders, als wenn das nur und der nächste. Also, Gottes Wort kauen. Und dann von Jesus selber lernen. Ist uns das bewusst? Jesus hat sich immer wieder aufgemacht, hat sich allem entzogen und hat die Stille gesucht. Das Gespräch mit seinem Vater. Und jetzt bin ich mal böse und sage, wir sind besser als Jesus, wir brauchen das nicht. Wir sind stärker als Jesus. Er ist ein Schwächling, der brauchte immer wieder den Kontakt mit seinem Vater. Ich brauche das nicht, ich bin so stark, ich kriege das hin. Ich kann den ganzen Tag ohne Jesus leben oder beziehungsweise ohne Gott leben. Das ist doch Quatsch. Wenn Jesus das braucht, wie viel mehr brauche ich das? Wie viel mehr brauchst du das? Aber nicht, ich sage es nochmal, per Order, Mufti, ihr müsst einen Haken dahinter kriegen. Nein, das bringt überhaupt nichts. Brauchen wir Gott noch für die Bewältigung unseres Alltags? Kommt er drin vor? Und wo, an welchen Stellen denn? Ich möchte ermutigen, dass wir uns ihm aussetzen, seinem Wort, Stille halten, im Gespräch sind mit ihm. Und Gespräch, das funktioniert ja immer in beide Richtungen. Auch Stille zu sein im Gebet, in einer Gebetsgemeinschaft, Gott zu Wort kommen lassen. Und das Ganze eben nicht in homöopathischen Dosen, also so weit verdünnt, dass da unterm Strich nichts mehr rauskommt, sondern in einem guten, einem regelmäßigen Maß, dann wird uns Gott prägen. Im Gebet, durch sein Wort, vielleicht auch durch Hören einer Predigt. Und ein Satz, der mich seit Jahren begleitet und der wirklich mir schon ganz oft geholfen hat, wenn ich Gottes Wort bewahre, bewahrt Gottes Wort mich. Da passiert etwas. Da kommen Werte rüber, da passiert eine Prägung. Mein persönlicher Lerneffekt in der Vorbereitung, Dinge, die ich nicht vergessen will, die trage ich mir in meinen Terminkalender ein, habe ich eben schon gesagt. Vielleicht ist es bei mir an der Zeit, dass ich beigehe, Platz für meinen Termin mit Gott bewusst in meinen Terminkalender einzutragen. Vielleicht ist das mein Ding. Ich lasse euch da einfach dran teilhaben. Bei mir ist ein dickes Fragezeichen, zu sagen, ja, alle anderen Termine trägst du dir ein. Warum nicht das? Warum nicht an der Stelle als Denkhilfe? Weil manchmal, ich kennt auch diesen Satz, ich habe heute viel zu tun. Martin Luther soll den gesagt haben, deshalb muss ich heute viel beten. Und mir passiert das manchmal andersrum. Ich muss erstmal das und das tun, dann habe ich Zeit für Gott. Und die Erfahrung ist, der Tag ist vorbei. Ich liege im Bett, ich bin eingeschlafen und das war's. Gelaufen. Also, funktioniert nicht, sondern im guten Sinne, sozusagen ein Rendezvous-Termin mit Gott einzutragen. Tja, und jetzt kommt vielleicht die unangenehmste Seite des Wachstums oder des Wachsenwollens, eine Frage des Gehorsams. Worum geht es uns beim Bibellesen oder beim Hören einer Predigt? Geht es um eine Wissensvermehrung? Wenn ich nichts dazu gelernt habe, dann war es das nicht. Geht es darum, dass wir Informationslücken schließen? Sagen, aha, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Aha, ich habe was gelernt. Ich glaube nicht, dass wir ein Wissensproblem haben. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Das ist der Kasus Knusus. Von Mark Twain, stammt der bekannte Satz, denke ich mal, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Warum? Ja, weil sie herausfordern. Warum? Weil ich dran bin. Und das ist dann die Frage, was mache ich damit? Wissen ohne Gehorsam ist die verbotene Frucht im Garten Eden gewesen. Die Sucht nach Wissen wurde größer als die Sehnsucht nach Gehorsam. Wissen wurde wichtiger als Gehorsam. Sie wollten gerne wissen, was gut und böse ist. Tja, aber Vertrauen und Gehorsam, das sind Geschwister. Und das war nicht da. Mich hat es überrascht, dass Jesus davon spricht, aber auch an anderen Stellen in der Bibel, in Gottes Wort, ist die Rede davon, wie wichtig es für uns ist, dass wir Gottes Wort nicht nur hören, also auf die Ohren bekommen sozusagen oder lesen, sondern dass wir gehorchen. Und dazu gehört auch zu lernen, dass Gottes Liebessprache Gehorsam ist. Ihr kennt die fünf Sprachen der Liebe, deswegen habe ich das auch mal mit eingeblendet. Und da geht es ja nicht darum, dass ich sage, das ist, na, so erreicht er mich, sondern dass ich bei meinem Gegenüber darauf achte, wie kommt das denn an? Und Gott selber, ich kann euch das belegen, Gott spricht zu uns in einer Sprache der Liebe von uns. Er hat uns seinen Sohn gegeben, ja. Aber an wie vielen Stellen ist davon die Rede, was es ihm bedeutet? Und ich habe jetzt nur hier die Bibelstellen an die Wand geworfen, Johannes 14, Vers 15 und 21, da sagt Jesus, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und ihm zeigen, wer ich bin. Und das erste, also der Vers 15, den hatte ich ihm unterschlagen, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Klare Ansage, oder? In 1. Johannes 5, Vers 3 heißt es, die Liebe zu Gott ist nur echt, wenn wir nach seinen Geboten leben. Und seine Gebote sind nicht schwer zu befolgen. Ich kann euch noch ein Gegenbeispiel sozusagen in Gänsefüßchen, da wo es nicht funktioniert hat. Im biblischen Unterricht hatten wir gerade das Buch Amos, den Propheten. Und da lief ja scheinbar vieles an religiösen Aktivismus. Da wurde Anbetung praktiziert, klar, da wurde gespendet, da wurde gebetet. In Amos 5, Vers 3 und 20 wird deutlich, äußerlich schien alles zu stimmen, innerlich war alles hohl. Falsch, oberflächlich, weil das Recht und die Armen mit Füßen getreten wurden und Götzen im Mittelpunkt standen, aber nicht Gott. Und dort heißt es dann, hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises, eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören, sagt Gott. Also, soll ich jetzt mal frech sagen, Lobpreis ist nicht alles. Das ist schön, dass ihr das macht. Aber wenn die Motivation dahinter bei uns nicht stimmt, ist das Ganze for the fish. Dann läuft es nicht. Und das ist das, was dann betroffen macht. Und hier gilt auch, andersherum gilt auch das Gute wieder. In Lukas 11, Vers 28 sagt Jesus, wirklich glücklich sind die Menschen oder freuen dürfen sich oder selig sind die Menschen, die das Wort Gottes hören und befolgen. Da merken wir, wie deutlich, wie klar das ist, zu sagen, hören ist der Anfang. Aber das ist nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, wird das Realität? Der Auftrag Jesu lautet nicht, alle Gebote zu lehren, Matthäus 28 oder Matthäi am letzten, Vers 20 dann auch, sondern alle Gebote zu halten, dass Menschen es lernen. Es geht um den Praxistransfer, es geht um die Umsetzung, es geht um die Gehorsamsschritte. Fehlender Gehorsam führt uns in eine geistliche Sackgasse. Ist die Frage, will ich das hören? Weil das prickelt mich schon, zu sagen, ja, also nicht da, da kommt es drauf an. Und da, das heißt, da muss es erst einmal durch. Hören ins Herz und dann muss es Hand und Fuß gewinnen. Und deshalb auch, werden wir immer wieder für uns klären müssen, an welcher Stelle wir bestimmte Gehorsamsschritte noch nicht gegangen sind, vielleicht immer noch nicht gegangen sind. Zum Beispiel eine bestimmte Person um Verzeihung zu bitten, einen konkreten Dienst zu übernehmen, das Thema Verantwortung, zu sagen, ja, vielleicht ist das dran, ein längst überfälliges Gespräch zu führen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, Dinge vor Gott auszusprechen und auszuräumen. Wo hat Gott, ich spitze das einmal zu, wo hat Gott dir etwas gezeigt oder gesagt, was du bisher verschleppt hast? Und ich wage mal zu behaupten, mir geht das oft so, ich weiß genau, was du meinst, Gott. Ich weiß genau, da ist mein Wunderpunkt. An der Stelle, da hast du mich jetzt. Und jetzt ist die Frage, mache ich was damit? Und da sage ich, mein Gut, ach wie gut, dass niemand weiß. Also nicht Rumpelstilzchen, aber vielleicht das Rumpelstilzchen-Prinzip. Es weiß ja keiner. Es kann ja keiner von euch überprüfen. Und so kriegen wir es voneinander nicht mit. Aber seid sicher, ich mache keine Angst mit dem. Nicht pass auf, kleines Auge, was du siehst oder so etwas. Aber Gott weiß es. Und wenn Gott das weiß, warum denn nicht klären? Gehorsamschritt. Wenn wir wachsen wollen, es ist kein Zufall. Geistliche Nahrung brauchen wir, Zeit mit Gott. Nur ich kann euch versprechen, wenn wir uns diese Zeit mit Gott nehmen, verändert sie uns. Garantiert. Brief und Siegel drauf. Also wir brauchen geistliche Nahrung, wir brauchen Zeit mit Gott. Ich bete. Lieber Vater, du weißt genau, was du mir aufs Herz gelegt hast für mich. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns anpickst und anstößt, da wo du uns ganz persönlich gemeint hast, was kein anderer weiß, aber was du siehst. Und dass wir wollen, dass wir ganz neu sehnsüchtig danach werden, dich in unseren Alltag mit einzubeziehen. Und dass von dir dann auch Wachstumsimpulse kommen, weil wir an dir dran sind, mit dir unterwegs sind, weil du einfach präsent bist in unserem Leben. Wir dir unser Ohr, unser Herz und unsere Hand schenken. Herr, verändere du uns, so wie du das willst. Danke, dass du es tun willst und von deiner Seite aus auch wirst. Schenk du uns den Mut, uns dir zu stellen. Amen.